Dankeschön. Lass uns Platz nehmen. Dir allein, Herr Jesus, gebührt die Ehre, Lob und Dank. Halleluja. Vater, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir, dass wir in deine Gegenwart treten dürfen, dass wir dich preisen dürfen. Majestät, König Jesus, du bist der Herr über die Vergangenheit, die Gegenwart und Zukunft. Und du bist auch heute Abend mitten unter uns. Danke, Herr Jesus. Amen. Möchte ich ganz herzlich einladen, heute darüber nachzudenken, wo bist du registriert? Wo bist du angemeldet? In Charlottenburg, in Kreuzberg, in Pankow, in Wedding oder was weiß ich, irgendwo. Wo bist du registriert? Oder im Himmel? Wir wollen uns Gedanken machen, wo wir eingetragen sind, wo wir gemeldet sind. Wo ist unsere Heimat? Wo sind wir zu Hause? Darüber wollen wir nachdenken. Aber zuerst einmal, ich lade dich ganz herzlich ein für morgen, die Auswirkungen der Gnade. Ich habe eine ganz starke Botschaft über die Gnade. Die Gnade Jesu Christi, was das wirklich ist, ist nicht irgendwas nur Sentimentales, Religiöses. Nein, was ist die Gnade Gottes? Wir sind begnadigt. Und was bedeutet das? Du, ich muss an meine Schuld nicht mehr denken, ich muss nicht an meine Vergangenheit denken, ich muss an gar nichts mehr denken, an meine Sünden, an meine Fehler, mir ist alles vergeben. Ich habe Gnade vor Gott gefunden. Und das ist nur von Gnade bei Gott. Und er wurde gerettet von der Sintflut. Und wir werden gerettet von der Hölle, weil wir bei Gott Gnade gefunden haben. Also die Auswirkung der Gnade, du wirst glücklich sein, wenn du diese Botschaft gehört hast, was diese Auswirkungen sind, wie sich das umsetzt, praktisch in meinem Alltag. Da hören die ganzen Depressionen auf, da hören das ganze nach Mitleid suchen auf. Du hast Gnade bei Gott gefunden, du bist reich beschenkt. Der verlorene Sohn kam nach Hause und wurde aufgenommen und wurde sofort wieder eingesetzt, da wo er hingehört. Wieder kriegt einen Fingerring, kriegt einen schönen Mantel oder ja ein königliches Kleid. Ein Mastochse wird gleich geschlachtet und eine Fete findet statt. Er wird wieder der Alte, wie er immer schon gewesen ist. Die Gnade ist es etwas Wunderbares, du wirst wieder der oder die Alte, was du schon immer warst, vor Grundlegung der Welt. Bevor der Teufel die Menschheit verderben konnte, weißt du, und so weiter, das wirst du wieder werden durch die Gnade Gottes. Und selbst wenn du noch so viele Fehler gemacht hast, und ich werde ein paar Dinge dir aufsagen, da wirst du mit den Ohren schlackern. Weißt du, Menschen, die Mörder waren, Verbrecher waren, die haben Gnade bekommen und Gott hat sie sogar als große Apostel eingesetzt. Das ist Gnade. Nur nebenbei. Am Sonntag werde ich über das Wirken Gottes, das Wirken Jesu sprechen, wie Jesus wirkt. Weißt du, Christus in dir, was das alles heißt, was das bedeutet. Wenn Jesus in dir ist, da ist der allmächtige Gott, der Schöpfer Himmels und der Erden, der ist in dir. Und wie das aussieht, wie das sich praktisch auswirkt, es ist praktisches Christentum, was sich hier verkündigen möchte und ich lade dich ganz herzlich ein. Und dann am Mittwoch wird das Thema sein, wer kontrolliert dich? Wer beherrscht dich? Wer steckt hinter dir? Welcher Tyrann oder welcher Herr? Welche Macht? Wer kontrolliert dich? So, bist du im Himmel registriert? Ja, deine Identitätskarte oder Personalausweis oder deine Urkunde, wo du abstammst, wo bist du registriert? Wo gehörst du hin? Die Jünger kamen jubelnd nach Hause von ihrer Missionsreise, waren begeistert. Halleluja. Uns sind sogar die Teufel untertan. Stell dir mal vor, Herr Jesus, ist das nicht großartig, Kind Gottes zu sein? Fantastisch. Und dann sagt der Herr Jesus, da gibt ihnen gleich einen Dämpfer. In Lukas Kapitel 10, Vers 17, und an diesen Versen werde ich ein bisschen bleiben. Lukas 10, Vers 17 und folgende Verse. Da kamen sie zurück und dann sagt Jesus, langsam, kommt runter, Leute. Nicht Zeichen und Wunder ist das Ausschlaggebende, nicht das große, übernatürliche Wirken, sondern das Größte, was ein Mensch überhaupt haben kann. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Das ist das Allergrößte, dass ich weiß, wenn ich diese Erde verlasse, ich habe ein Zuhause, eine Heimat. Ich lese diese Stelle. Weißt du, die Jünger waren erfolgreich. Die 72 Jünger kamen wieder zurück. Jesus hat also mehr Jünger gehabt als nur 12 oder 11. Und so weiter, oder nur eine Handvoll. Nein, er hat 72 Jünger gehabt. Wir wissen hier, da kamen noch viele Frauen und mitfolgten und mitarbeiteten dem Herrn Jesus. Bestimmt ein Team von 120 Leuten hat er gehabt. So, das denke ich so mir. So, die kamen voller Freude zurück und sprachen, Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Und ich sage dir eines, wenn du den Namen Jesus gebrauchst, die Dämonen sind dir untertan. Ob du das glaubst oder nicht, komm zu der anderen Predigt. Christus in uns, was das alles bedeutet. Wenn Jesus in dir ist, dann ist der Teufel gelähmt, wenn du den Namen Jesus proklamierst. Du musst also, wenn du Schwierigkeiten hast, nur den Namen Jesus proklamieren. Aber das ist nicht alles. Das ist nicht alles. Das ist so, naja, ein Nebeneffekt. Und er sprach zu ihnen, ich sah den Teufel oder Satan vom Himmel fallen wie ein Blitz. Also der Teufel musste die himmlische Region verlassen. Und seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und habe Macht gegeben über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Das ist großartig. Nichts wird euch schaden. Du musst nicht Angst haben. Die Leute zaubern, da sind Hexen und da sind Magier, die sind verflucht oder fluchen. Du musst vor den Leuten gar keine Angst haben. Rutsch mit dem Puckel runter. Verstehst, macht mir gar nichts aus. Weil der in mir ist stärker. Der mich kontrolliert, ist stärker. Deshalb, wer kontrolliert dich? Wer beherrscht dich? Doch Jesus sagt hier, das ist nicht alles. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben oder eingetragen oder notiert oder registriert sind. Freut euch darüber. Vollmacht, Zeichen und Wunder, das ist was Großartiges. Dämonenaustreibung, Krankenheilung. Schon bevor, was du für ein Geschäft machen könntest, wenn du so Heilungspraxis aufmachen könntest. Verstehst du, das ist ja wunderbar, aber das ist nicht das Größte. Verstehst du? Kranke zu heilen und Tote aufzuwecken oder was auch immer ist. Es gibt das Größte ist, ich weiß, dass mein Name dort steht, im Buche des Lebens. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Freut euch. Wir sollten wie die Mastkälber hüpfen. Verstehst du, wenn die im Frühjahr rauskommen aus dem Stall, immer nur Stroh gefressen, jetzt dürfen sie mal Klee naschen. Du bist im Himmel registriert. In dem Moment, wo du Jesus angenommen hast, als deinen Herrn, wirst du eingetragen. Und die Bibel sagt, es ist Freude im Himmel unter den Engeln Gottes, die Buße tun, die umkehren, die sagen, zurück zum Heiland. Und die Frage ist, bist du schon im Himmel erfasst? Denk drüber nach. Es ist sehr ernst, was ich heute Abend betrachte. Kennt man dich dort schon? Bist du im Himmel bekannt wie ein bunter Hund? Ja. Kennt man dich im Himmel? Du sagst, im Himmel gibt es keine Hunde. Doch, doch. Im Himmel wird es Tiere geben, wird es Vögel geben und so weiter. Und Jesus ist sogar das Lamm. Verstehst du? Er ist das Lamm. Bist du schon im Himmel bekannt? Weißt du, stehst du schon auf dieser göttlichen Passagierliste? Wir sind auf der Reise zum Himmel und wir sollen auf dieser Passagierliste Gottes stehen. Wir sind unterwegs. Es wird schlimm sein, wenn dann Namen verlesen werden und dann kommt A, diese Namen alle was mit A sind und dann mit B, mit C und dann Matutis, verstehst du? Wir werden natürlich andere Namen haben. Ich werde da nachher ein paar Gedanken über den Namen euch sagen. Aber trotzdem, du wirst warten, wird mein Name verlesen. Und nur der im Buch des Lebens steht, der wird auf die andere Seite gestellt. Es wird furchtbar und schrecklich und schlimm sein, wenn unsere Namen nicht aufgefunden werden. Der ist nicht dabei. Der wollte dabei sein, aber sein Name ist durchgestrichen. Oder sein Name ist gelöscht. So, wird man dich auf der himmlischen Liste finden. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Denn Zeichen und Wunder, die sind vergänglich. Was nützt es, wenn einer geheilt wird? Der muss doch sterben. Wenn hier ein Wunder passiert, wenn du irgendwie was Großes vollbringst, einen Sturm mal gestillt hast, nächstes Mal ist es wieder. Nächstes Jahr sind wieder die Herbststürme. Weißt du, das vergeht alles. Aber du brauchst etwas Beständiges, etwas Bleibendes, etwas Ewiges. So, das ist auch so wichtig. Wenn wir uns nicht eingelassen haben und Jesus nicht angenommen haben und unser Name nicht im Buche des Lebens steht. Das wird schrecklich sein. Die Menschen werden anfangen zu heulen. Die Ewigkeit vermasselt. Der Zug ist abgefahren. Es gibt keinen Zug mehr. Vor verschlossenen Türen zu stehen. Du hörst an diese Worte, was diese törichten Jungfrauen gehört haben. Ich kenne euch nicht. Wo kommt ihr her? Man hat die Zeit nicht genutzt. Und deshalb, ich denke, es ist so wichtig, Brüder und Schwestern, dass wir die Zeit, die wir haben zum Leben, die Zeit geht so schnell vorbei. Du wirst bald da hast du eine Alte erreicht, wo du das sterben musst. Und wir müssen alle sterben. Denn Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben. Niemand soll denken, dass er ewig leben wird. Das ist Vater Morgana, eine falsche Fantasie. Wir werden sterben müssen, aber dann, wir werden auch auferstehen. Und wie wird das andere Leben auf der anderen Seite aussehen? Bist du im Himmel bekannt? Kennt man dich? Haben sich Engel dich schon angemeldet? Jetzt kommt er. Und die Bibel sagt, und die Engel werden die Erlösten nach Hause tragen. Die Engel müssen wissen, wen sie abholen sollen. Nicht alle werden in den Himmel kommen. Wir werden da nicht alle von den Engeln empfangen werden. Manche werden in der Hölle landen. Und das wird schrecklich sein, wenn du in der Hölle landen musst. Und Gott hat, aber Gott hat die Hölle nicht für den Menschen geschaffen, sondern für den Teufel. Und wer nicht im Buche des Lebens steht, da heißt es, der wurde geworfen in das ewige Feuer, was dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Und stell dir mal vor, du bist unten, die Dämonen quälen dich. Neben den Teufeln, neben den Dämonen musst du sein, da wirst du gequält Tag und Nacht. Und die haben jetzt schon, machen dir jetzt schon Probleme. Aber was wirst du dann in der Hölle haben, wenn die also deine Nachbarn sind? Nur nebenbei, denk drüber nach. Es ist nicht wichtig, was du alles vom Himmel weißt. Wir können so viel vom Himmel wissen. Wir können Astronomen sein und wir können alle Dinge verstehen, wie die Planeten funktionieren und wie die, was hinter dem Himmel ist. Alle Himmel können ich nicht fassen, steht mal in der Bibel. Du kennst dich, du kennst den Namen Jesus, du weißt um den Namen Jesus. Du hast vom Heiligen Geist schon was mal gehört und dergleichen, aber ist der Heilige Geist in dir? Ist Jesus in dir? Bist du im Buch des Lebens eingetragen? In diesem Gedenkbuch Gottes, Gott hat so ein Gedenkbuch, da schreibt immer, der hat sich jetzt bekehrt, der wird dort eingetragen. Und deshalb ist so wichtig, dass mein Name im Buche des Lebens steht, in Offenbarung 3, Vers 5, dass die Gemeinde in Sardes, wir reden ja auch ein bisschen über die Sendschreiben, und das ist so wichtig, der Herr Jesus spricht hier ein Thema an. Wer wird im Buch des Lebens eingetragen sein? Wer wird dabei sein, wenn Jesus kommt? Hier heißt es, wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor dem Vater und vor den Engeln des Himmels. Wer überwindet? Die Frage ist, überwinden wir? Führen wir ein Überwinderleben? Oder lassen wir uns treiben wie Treibholz und machen alles mit? Und so weiter. Oder widerstehen wir den Dingen? Kämpfen wir den guten Kampf des Glaubens? Man kann gelöscht werden aus dem Buch des Lebens, weil man kein Überwinder ist. Und was sollen wir überwinden? Was ist der Kampf des Lebens? Nicht nur, dass wir da gegen die Teufel gekämpft haben, gegen Krankheiten angekämpft haben, gegen das Finanzamt angekämpft haben, gegen die Politik, die religiösen Menschen angekämpft haben. Nein, wenn man sich gehen lässt, das ist kein Überwinderleben. Ja, nimm die Stunden, wie sie kommen. Na ja. Komme ich heute nicht, komme ich morgen. Und irgendwann ist es zu spät. Wir werden erlöst aus Gnaden. Du kannst für deine Erlösung überhaupt nichts tun. Wir werden erlöst durch Gnaden. Wir werden darüber sprechen, was die Erlösung wirklich ist. Die nächsten Tage, da musst du nichts machen. Du musst dich nur retten lassen und kriegst noch Genickschlag, wenn man so dich aus dem Wasser rausholt, weil du zu viel strampelst. Das ist also Seerettung oder Wasserrettung. Da wirst du so noch angeschlagen, dann wird man dich rausziehen, dann pumpt man dir dann das ganze Wasser, was du geschluckt hast, raus. Das ist die Rettung. Erlöst wirst du umsonst, kostenlos. Aber um das Ziel zu erreichen, den Himmel, da entscheidet das Leben, das du jetzt lebst, die Tage, die du lebst. Und da heißt es weiter, wer durchhält und den Sieg erringt und siegreich ist, wer durchhält, das ist Überwinden, Durchhalten. Viele Leute halten nicht durch, die nehmen sich vor, weißt du, Silvester, Neujahr, da nimmt man sich so viel vor, also ich höre damit auf und damit höre ich auf und damit höre ich auf. Der Weg zur Hölle, hat jemand einmal gesagt, ist mit lauter guten Vorsätzen gepflastert. Das nehme ich mir vor. Und meistens, oft nehmen wir uns was vor, dass jetzt endlich, aber du hältst nicht durch. Und so viele Menschen nehmen sich so viel vor, aber sie sind nicht siegreich. Oder dieses Wort hier, wer da überwindet, jedem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, wird ein weißes Festgewand angelegt. Jeder, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, wer nicht überwindet, wer nicht durchhält, der wird gelöscht aus dem Buch des Lebens. Das wird schrecklich sein. Offenbarung Kapitel 20, Vers 12. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan. Der Tag X kommt, dieses weiße Throngericht Gottes. Und dann wird ein anderes Buch aufgetan, welches das Buch des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht. Also nicht nur ein Buch, sondern da wird der ganze Bücherei sein. Und was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Wir werden gerichtet. Also lasst uns nicht so leicht sein. Ich bin erlöst, ich glaube an Jesus Christus, ich bin Christ, bin getauft, bin, ja, habe den Heiligen Geist, bin in der Gemeinde. Das reicht nicht aus. Durchhalten. Dabei bleiben, fest bleiben, halte, was du hast. In Malachi Kapitel 3, Vers 16. Ich will jetzt mal mit der Bibel kommen und einfach biblisch begründen, wie wichtig es ist, dass du ein Fundament hast, dass du durchhältst, dass du weißt, mein Erlöser lebt und ich lebe mit dem Heiland durch dick und dünn. Hier heißt aber Malachi 3, Vers 16, aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander. Der Herr merkt und hört es. Und er hat uns aufgeschrieben in sein Gedenkbuch all die Namen, die den Herrn fürchten. Also, der Herr merkt es, der Herr sieht ganz genau, ob du nur ein Schwätzer bist, ein großes Maul hast und alles erzählst, ich mache das, ich bin das und so weiter, aber dein Leben stimmt vorne und hinten nicht. Und wir spielen manchmal Religion, Christen ohne Christus. Und hier im Himmel wird alles festgehalten, in der unsichtbaren Welt. Da wird alles aufgeschrieben. Der Herr kennt dich, seinen. Der Herr beobachtet, wie du draußen bist. In der Gemeinde bist du ganz fromm. Du hast einen Heiligenschein schon beinahe, wenn dir das Licht richtig stimmt. Verstehst du? Und da kommt eine Feuerflamme womöglich. Weißt du, da kann man alles spielen, aber wie sieht es draußen im Alltag? Da bist du vielleicht ein Teufel. Verstehst du? Und da schimpfst und fluchst und schlägst und bist bitter. Gott kennt die Seinen. Gott merkt es und Gott hört es, was wir reden. Und Worte sind Mächte. Und da wird alles festgehalten. Weißt du, es geht nichts verloren. In unserer Erinnerung geht überhaupt nichts verloren. Alles, was wir erleben, das wird irgendwo in unserem inneren Computer, auf unserem Chip gespeichert. Und da wird alles festgehalten. Nicht irgendwo, sondern in uns selbst erst einmal. So, und Gott weiß es, der uns geschaffen hat. Und das entscheidet über unsere Ewigkeit, was hier festgehalten wird in unserem Leben. Und wer in dem Buch steht, der wird belohnt, der wird gesegnet, der wird von Gott angenommen. Kommt her, ihr Gesegneten, ihr habt so wenig gehabt. Es ist nicht die Menge, was macht die Qualität, ist das, was Gott sucht. Die Liebe, die Treue und so weiter. Und da wird das alles festgehalten. Und du wirst belohnt für das, was du im Kleinen gemacht hast. Kommt her, ihr Treuen. Ihr habt über wenig, habt wenig gehabt, aber das Wenige, was ihr gehabt habt, eine Gabe, zwei Gaben oder was auch immer war, ihr habt es wirklich gewirtschaftet und gut gehaushaltet. Im Buch des Lebens und dann in all den anderen Büchern, die aufgeschrieben sind, da wird alles festgehalten. Also zur Klärung noch einmal, vom Anfang an steht jeder im Buch des Lebens. Du bist noch nicht geboren, aber du stehst schon im Buch des Lebens. Gott hat dich schon vorgesehen für diesen Platz. Da steht schon der Name, da wird nur nachher ein Kreuzchen gemacht, wenn du dich bekehrst. Verstehst du? Dein Name steht bereits schon vor Grundlegung der Welt, hat Gott uns erwählt. Nicht für die Hölle, sondern für den Himmel. Jeden Einzelnen, jeder Mensch, der hier auf diesem Planeten Erde geboren wird, ist von Gott festgehalten. So, das ist zuerst einmal, Gott will, dass allen Menschen geholfen werden, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und alle Menschen gerettet werden. Das ist der absolute Wille Gottes. Wir sind alle von Anfang an für das ewige Leben bestimmt. Natürlich kam nachher dieser Sündenfall. Jesus ist für alle Menschen gestorben. Die Gnade Gottes gilt allen Menschen, ausnahmslos. Johannes 3, Vers 16, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Also das Leben ist da, Jesus ist für alle da. Als er am Kreuz starb, hat er für alle Sünden der Menschheit die Strafe gebüßt. Das hat er alles getan. Aber jetzt kann es sein, wenn du das nicht annimmst und nicht akzeptierst und dich darauf nicht einlässt. Deshalb, es wird Freude sein im Himmel über einen jeden Sünder, der umkehrt, der zurückgeht zu Gott. Und deshalb machen die Engel dann nachher bei deinem Namen ein Kreuzchen. Der ist. Und der ist eingetragen. So, das ist eine ernste Angelegenheit, die mich hier heute bewegt. Und ich möchte euch nicht erzählen, wir kommen alle in den Himmel. Nein, nein, das ist eine Lüge. Wir kommen nicht alle in den Himmel. Wir sind alle für den Himmel bestimmt. Wir sind alle für den Himmel vorgesehen. Aber hinkommen, das ist dann unser Problem nachher. Man kann sich hier viel vormachen. Ich bin so anständig. Ich bin so brav. Ich bin so lieb. Gott behält alle, die ihm treu sind. Die hält er fest, die Treuen in seine Erinnerung, in seine Gedanken. Der Herr kennt und er schreibt uns auf. Er schreibt uns auf und registriert uns. Der ist angekommen. Der hat es begriffen. Der ist in meiner Datenbank gespeichert jetzt. Wie toll, verstehst du? Ich bin registriert bei Gott. Offenbarung 17, Vers 8. Und ich sage euch, wenn du das nicht weißt, dass dein Name dort steht, du wirst ganz schön mit dem Teufel nicht erst nach deinem Tod zu tun haben, sondern schon zu Lebzeiten. Wir gehen in eine antichristliche Zeit hinein. Und die Zeit wird furchtbar und schlecht. Ein Mann Gottes hat einmal gesagt, die Zeit wird so schrecklich sein, die antichristliche Zeit, wo der Antichrist regiert, dass sogar der Teufel Angst haben wird, auf dieser Welt rumzulaufen. Der wird sich aus Angst vor diesem Antichristen, falschen Propheten, all diesen Dämonen sich verstecken. In Offenbarung 17, Vers 8, das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen und ist nicht und wird wieder aufsteigen aus dem Abgrund und wird in die Verdammnis fahren. Und es werden sich alle wundern, die auf Erden wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens von Anfang an der Welt. Also vom Anfang an der Welt steht jeder im Buch des Lebens. Aber die wenigsten haben das festgemacht. Die wenigsten haben es begriffen. Die wenigsten haben ja gesagt, ich bin einverstanden. Die wenigsten haben die Gnade angenommen. Und so weiter, die nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens von Anfang der Welt an. Wenn sie das Tier sehen, das gewesen ist und jetzt nicht ist und wie das sein wird. Ein bisschen, das ist ein Thema für sich selbst, darauf will ich nicht groß eingehen. Das ist der Teufel, wenn er wiederkommt. Und die Treuen Gottes, die an Gott festgehalten haben, die Überwinder geworden sind, die treu waren, die durchgehalten haben, die werden im Buch des Lebens stehen. Und bei A, da werde ich den Abel finden. Verstehst du? Abel, gleich nach dem Sündenfall, ist einer davon, in Hebräer 11, Vers 4 heißt es, durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer gebracht als Kain. Und deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei vor Gott. Und Gott hat sich zu ihm bekannt, denn und sein Blut redet bis heute noch. Verstehst du? Sein Blut hat immer gesprochen, obwohl er tot war, hat er weitergelebt. Denn das Leben ist im Blut. So, das Buch des Lebens, das ist nicht nur eine reine Namensliste, sondern da wird gleich eine Kartei angelegt. So wie damals bei der Stasi, verstehst du? Da werden alle Informationen über dich gesammelt. Da wird alles aufgeschrieben. Ich werde nie vergessen, ich war so in den 80er Jahren mal in der DDR rumgereist und habe gepredigt. Und dann komme ich irgendwo hin, habe die Leute ausgetrickst, die haben meinen Wagen in die Garage gestellt und dann bin ich mit dem Trabi von Rostock bis nach Erfurt gefahren und dergleichen. So, verstehst du, Trabis haben sie nicht angehalten. Und wenn ich mit meinem Citroën angekommen wäre, hätten sie mich gestoppt. Aber der blieb in der Garage. Und da kam Stasi und die wollten kontrollieren, ob ich dort bin, wo ich bin. Und ich sollte mal dann auch wieder melden von Zeit zu Zeit. Und da melde ich mich da, wo ich mich angemeldet habe, dass ich da bin. So eine Akte haben sie von mir gehabt. Und dann, ich kann ja über die Ecke lesen. Und ich habe über die Ecke gelesen und sage, sieh, was da drin steht, stimmt nicht. Ich bin nicht in Heidelberg, ich wohne in Heilbronn. Verstehst du? Bitte ändern Sie da diese Notiz. Ich wohne in Heilbronn. Und dann, wir haben Spaß gemacht. Verstehst du? Das ist ja Dummheit. Verstehst du? Die versuchen Sachen festzuhalten und trotzdem falsch aufgeschrieben. Aber wenn der Herr einen notiert, wenn der Herr aufschreibt, der weiß es. Der Herr kennt die Seinen, habe ich gelesen. Der Herr kennt all die, die zu ihm gehören. Und die kommen nicht von Heidelberg, sondern die kommen ganz woanders her dann. In aller Liebe. Der Herr kennt die Seinen. Man kann aus dem Buch des Lebens gestrichen werden. Auch das steht in der Bibel. Du sollst nicht denken, jetzt bin ich für immer in der Ewigkeit zementiert. Nein. Da kann auch etwas passieren. Ich denke nur die Geschichte mit Moses und Israel, als sie um das goldene Kalb tanzten. Da lese ich hier in 2. Mose 32, Vers 33. Wer immer gegen mich sündigt, sagt Gott, den werde ich aus meinem Buch austilgen. Wer immer gegen mich sündigt, nicht gegen den Menschen, sondern gegen mich, gegen mein Wort, gegen meine Gebote, den werde ich aus dem Buch des Lebens austilgen. Und die Frage für mich ist, halten wir Gott die Treue oder sündigen wir Gott? Und gegen Gott sündigen, was ist das? Weißt du, wir können das griechische Wort für Sünde nehmen, das ist Zielverfehlen oder das Hebräische. Und ich glaube, das Hebräische ist das Ursprüngliche, gegen Gott rebellieren. Verstehst du, wer gegen Gott rebelliert, Gott verlässt, wie um das goldene Kalb hier damals getanzt haben, die werden aus meinem Buch gestrichen. Das sagt Gott. Und Gott wollte die Israeliten aus dem Buch streichen. Dann hatte Moses eine Fürsprache eingelegt und sagt, lieber Gott, streich du mich aus dem Buch des Lebens, lieber. Nimm du mich lieber raus und lass das Volk, sonst werden die Heiden sagen, der hat das Volk rausgeführt und kann es nicht reinbringen, wo er es haben möchte, ins gelobte Land. Halten wir Gott die Treue. Offenbarung Kapitel 20, Vers 12. Und weißt du, wir können aus dem Buch des Lebens, aus dieser Buchrolle rausgestrichen werden. Wer immer gegen mich sündigt, den werde ich aus meinem Buch auslöschen. Wer immer. Und zwar bewusst. Weißt du, wenn du in Sünde fällst, du musst nicht gleich schlechtes Gewissen haben. Oder einen Fehler machst oder ausrutscht oder stolperst. Das ist nicht groß, aber sich bewusst sie gegen Gott stellen. Und deshalb, wir bekehren uns bewusst und wir fallen auch bewusst ab. Das hat alles mit unserem Bewusstsein zu tun. Und die Frage ist, bist du wirklich bewusst, dass dein Name im Buch des Lebens steht? Und das weißt du ganz genau. Viele sind als Kinder getauft worden. Die wissen nichts, dass sie jetzt bei Gott sind. Und wir haben uns auch als Erwachsene taufen lassen. Ich war dabei, als ich getauft wurde. Ich war dabei und ich bin bewusst getauft worden, bin bewusst Christ geworden. Und deshalb viele, die sind einfach nur so reingeschlittert. Wir haben in der Bibel eine Geschichte, da ist eine große Hochzeit, Jesus erzählt diese Geschichte. Und dann ist einer mit seinem ohne hochzeitlich Kleid an, wahrscheinlich ist er zum Fenster reingestiegen oder sich irgendwie reingemogelt. Das konnte man oder über eine Hintertür gekommen. Und dann kommt der Herr, die Gäste zu besehen und sagt, Freund, wie bist du da reingekommen? Du hast kein hochzeitlich Kleid an. So viele spielen Christ, Religion, gläubig und haben kein hochzeitlich Kleid an. Das ist nur ein Hinweis. Wir sollen aufhören, Religion zu spielen, fromm zu sein. Wir sollen unseren Glauben ernst machen. Deshalb alle, die gegen Gott sündigen, bewusst, und wir müssen bewusst Kinder Gottes werden, bewusst in den Himmel kommen wollen, steht dein Name im Buch des Lebens. Wir haben dein altes Lied. Ich wollte heute singen, aber die Musik habe ich nicht gefunden. Da heißt es, mich verlangt nicht nach Schätzen, nicht nach Silber und Gold. Mich verlangt zu wissen, ob mein Heiland mir hold. Meine Seele ist rastlos nach Gewissheit, sie fleht, ob im Buche des Lebens wohl auch mein Name steht. Weißt du, alle Namen, die Gott gefallen, die Gott angenehm waren, die die Gnade angenommen haben, die ja Freunde Gottes geworden sind, die mit Gott versöhnt worden sind, die werden im Buch des Lebens stehen. Da wird das Kreuzchen gemacht. Eigentlich solltest du schon immer drin stehen, aber da ist ein Fehler passiert. Psalm 69, Vers 29. Sie sollen getilgt werden aus dem Buch des Lebens. Sie sollen nicht aufgeschrieben werden bei den Gerechten, die Feinde Gottes, also die Widersacher Gottes. Sie sollen getilgt werden aus dem Buch des Lebens. Da betet David und sagt, Herr, der Gerechte soll nicht neben dem Ungerechten sitzen. Und es wäre ja Hölle, wenn die in den Himmel kommen, die Ungerechten, die Gottlosen, die Sünder, und dann musst du neben denen sitzen. Das reicht schon, wenn du schon auf dieser Erde mit ihnen zusammen sein musst. Was willst du dann da oben im Himmel tun? Nur die Namen der Gerechten stehen im Buch des Lebens. Ist so wichtig, dass du weißt, ich bin ein Gerechter. Ich rebelliere nicht mit Gott und kämpfe nicht gegen Gott. Ich bin mit Gott versöhnt. Ich akzeptiere den Willen Gottes, auch wenn es mir schwerfällt. Ich werde in den nächsten Tagen über den Willen Gottes noch sprechen. Weißt du, der Wille Gottes ist etwas Mysteriöses. Wenn du das richtig verstehst, dann lebst du prima. Wenn du das nicht verstehst, hast du nur Probleme. Dann rebellierst du, kämpfst gegen Gott und arbeitest gegen Gott. Und Gott hat nur Gedanken des Friedens mit uns. Aber hier, der Apostel Paulus sagt in Philipper 4, Vers 3, ja, ich bitte euch, auch dich, mein treuer Gefährte, steh ihnen bei. Sie haben mit mir zusammen für das Evangelium gekämpft, zusammen mit allen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen, steh ihnen bei. Philipper 3, Paulus schreibt an einen seiner Mitarbeiter, unterstützt die Leute, die sind mit mir zusammen gestanden, zusammen gearbeitet. Du spürst schon, wenn hier einer im Buch des Lebens steht, der ist nicht mehr Bürger dieser Welt, sondern ein Bürger des Himmels. Und unser Bürgerrecht, sagt die Heilige Schrift, ist im Himmel. Und von dort erwarten wir Jesus, den Messias, den Heiland, den Erlöser. Im Buch des Lebens stehen Gläubige, die für das Evangelium gekämpft und gelitten haben. Du sagst ja, aber ich bin kein Pastor, kein Missionar, kein Märtyrer. Wie kämpfe ich? Weißt du musst draußen, wo du stehst, jeder ist ein Missionar. Jeder ist ein Gesandter Gottes. Jeder ist ein Stellvertreter Jesu Christi irgendwo, wo er steht. Du musst mitkämpfen für die Sache Gottes, für das Gute. Und wenn du dafür kämpfst und leidest, und Christen leiden manchmal ganz schlimm. Weißt du, wenn man dir den Vogel zeigt, da leidest du schon. Wenn die Leute dich nicht richtig grüßen und einen großen Bogen um dich machen, das ist auch schon, weißt du, schon Leiden. Wir leiden heute auf eine andere Art und Weise, die vielleicht viel schmerzlicher ist, als wenn man jemand verprügelt und anspuckt. Wir leiden durch Verachtung, man lässt dich hängen, man kümmert sich nicht groß um dich. Aber die alle mitgelitten haben, die werden im Buch des Lebens stehen, die mitgekämpft haben mit Jesus Christus. Und wir haben sogar ein ganzes Siegel in der Bibel, in der Offenbarung, die verschiedenen Siegel, die geöffnet werden in der Endzeit und so weiter. Und da ist ein Siegel, die Märtyrer, das sind die Seelen, die einfach ihr Leben gelassen haben, die für Jesus gestorben sind. Und Jesus sagt ja bei Matthäus, in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Richtig übersetzt heißt es, ihr werdet meine Märtyrer sein. Und jeder Gläubige ist ein Märtyrer für Jesus, der sein Leben hinlegt und sagt, mein Leben, dieses Leben ist nicht wert der Herrlichkeit, die kommen wird. Im Buch des Lebens stehen Menschen, die das der Herr Jesus erkauft hat. Offenbarung 5, Vers 9. Die teuer erkauft worden sind mit dem Blut des Lammes. Die stehen dort. Die stehen dort. Die das angenommen haben, das schätzen, ich bin erlöst durch Jesus Christus aus Gnaden. Ich kann mir nicht rühmen, ich bilde mir auch nichts ein und so weiter. Aber er hat mich angenommen und sein Blut ist über mein Leben. Die stehen drin. Lukas 10, Vers 20 nochmals. Doch freut euch nicht darüber, dass euch die Geister untertan sind. Dass du deine Worte beherrschst. Dass du proklamieren kannst und posaunen kannst. Nein, freut euch nicht, dass euch die Geister, welcher Art auch immer ist, untertan ist. Freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Das Buch des Lebens ist ein Buch, das im Himmel ist. Da kommt kein Polizist hin, da kommt kein Politiker hin, da kommt niemand hin. Verstehst du, da kann man auch diese CD nicht stehlen. Wie man heute diese ganzen CDs und die Namen, die Adressen stiehlt und so weiter. Und da, wo du dein Geld unter versteckt hast in der Schweiz, Liechtenberg oder Luxemburg. Verstehst du, oder irgendwo in Panama. Diese Datei kann niemand stehlen, die ist im Himmel. Da kommt kein Dieb, kein Räuber hin. Deshalb sammelt euch Schätze, die im Himmel sind. Und da fängt es schon an, dass wir Schätze sammeln, die im Himmel sind. Und dort unser Geld transferieren und dort unterbringen und dort unser Geld arbeiten lassen. Sammelt euch Schätze, die im Himmel sind. Aber im Himmel wird Geld nicht gebraucht. Nicht einmal die Kreditkarte. Kennt uns Jesus, kennt uns der Herr, kennt uns die Engel. Kennt uns der Teufel. Weißt du, dich kennt der Teufel erst richtig, wenn du Gott kennst und Jesus kennst und den Heiligen Geist kennst. Dann bist du ihm ein Dorn im Auge. Jesus sagt hier in Johannes 10, Vers 14, ich bin der gute Hirte und ich kenne meine Schafe und ich rufe sie bei Namen, ich kenne sie. Gehörst du zu der Herde Gottes? Kennt der Herr dich bei Namen? Im Psalm 139 heißt es noch, bevor ich geboren wurde, bevor ich sehen konnte mit meinen Augen, bevor ich was begriffen habe, bevor ich was verstanden habe, in deinem Buch sind alle Tage meines Lebens verzeichnet. Und das bleibt und so weiter. Und Gott hat einen Plan für jeden Einzelnen. Und deshalb die Sache ist, sobald dein Name im Himmel registriert wird, beginnt eine ganze Maschinerie, ein ganzer Computer, ein ganzes Programm für dich zu arbeiten. Und ich sage dir ein Geheimnis, ich weiß, was das bedeutet, wenn du es begreifst. Gott hat mich bei meinem Namen gerufen, ich bin sein, bin erlöst. Und der Erlöste bleibt erlöst, wenn er das begriffen hat und sollte bleiben. Der geht vielleicht schwere Wege, aber der geht mit seinem Gott durch dick und dünn. Alle Geschöpfe sind dem Herrn wohlbekannt. Der Herr kennt unsere Tage, er kennt unsere Taten. Er kennt sogar das Wort, das noch auf der Zunge liegt und du gar nicht ausgesprochen hast. Fantastisch, Gott kennt alles. Und da wird alles aufgeschrieben. Schon alles, was du vor der Geburt warst, das steht bei Gott alles offen. Psalm 139, Vers 16. Du kennst mich von Anfang an, da bin ich noch gar nicht geboren. Da ist die Welt noch gar nicht gegründet gewesen. Vor Grundlegung der Welt hast du uns erwählt für das ewige Leben. Gott hat schon vorgesehen, da wird er eingetragen in dieses Buch des Lebens. Da wird er nur umgeschrieben. Von soll zum haben. Umgebucht. Ja, und wir sollten gebucht werden. Bei dem Herrn. Was sind die Taten der Gerechten, die da aufgeschrieben werden, die der Herr kennt, die der Herr versteht und der Herr will und so weiter? Die Bibel gibt uns Auskunft. Und wir Menschen werden nach unseren Taten gerichtet, ob gläubig oder nicht gläubig, Christ oder Christ, kein Christ, Moslem, Hindu, Kommunist, Atheist. Und vielleicht werden Atheisten manchmal besser abschneiden wie manche Christen. Weil sie vielleicht die Gerechtigkeit wollen, verstehst du? Und nicht einfach nur, dass sie ihre Religion praktizieren. So, da wird jeder nach seinen Taten gerichtet. Erlöst werden wir aus Gnaden, aber wenn wir nachher um die Belohnung gehen oder die Bestrafung gehen, was auch immer ist, Belohnung würde ich sagen, es geht um den Lohn am Thron Gottes, dass wir dann nach unseren Taten belohnt werden. Der Tolstoi erzählt eine nette Geschichte. Da ist einer, der kommt, der steht vor der Tür des Himmels und Petrus steht da und sagt, du kannst nicht rein. Was kannst du vorweisen? Was hast du Gutes getan? Wenigstens etwas. Denk drüber nach. Hast du irgendwo etwas Gutes getan? Und frag die Leute hier, die rumstehen, so erzähle in dieser Geschichte, hast du was Gutes getan? Gibt es irgendetwas Gutes? Ein gottloser Mensch kommt und will in den Himmel und der kommt nicht rein. Hast du was Gutes getan? Und da erinnert jemand und sagt sie, ja, eine alte Frau schreit und sagt, er hat mir eine Zwiebel gegeben. Und aufgrund dessen, dass er dieser alten Frau, dieser armen Frau eine geklaute, die er woanders geklaut hat, hat er die Zwiebel gegeben. Aufgrund dieser einen guten Tat ist er da reingekommen. Erlöst werden wir aus Gnaden. Aber dann wirst du gefragt, was hast du getan? Nach der Erlösung müssen Werke folgen. Und jeder wird irgendetwas vorweisen müssen. Wie wirst du vor Gott stehen? Mit leeren Händen? Denk drüber nach. Ich will provozieren hier mit dieser Predigt und einfach herausfordern. Geschwister, wir müssen etwas tun, wenn wir das Ziel wirklich erreichen wollen. Und jeder, der für eine Medaille oder sonst etwas plant zu erreichen, der übt und übt und übt und übt und kämpft, bis er das Optimale aus seinem Leben hat. Und wir sollen als Christen auch aus unserem geistlichen Leben das Optimale rausholen. Das Optimale. Nach der Erlösung müssen wir Werke vollbringen, Werke, die gut sind. Jetzt müssen wir uns lösen von negativen Gedanken. Das wäre ein Werk, zum Beispiel, das an uns passiert. Aber das ist ein Thema, was ich am Sonntag predigen werde. Verstehst du, was an uns passiert? Aber wir müssen lösen von dem Negativen. Das ist schon eine große Aufgabe. Von negativen Worten, negativen Gedanken, von negativen Verbindungen. Sie sitzen nicht da, wo die Gottlosen sitzen, wo die Spötter sitzen. Wir sollten, lies Psalm 1, was da drin steht. Wir müssen uns von den negativen Gewohnheiten lösen. Das ist auch, das wird alles aufgeschrieben, alle Taten. Also, ich löse mich von dem und ich löse mich von dem, aber nicht nur sprechen, sondern tun. Wir müssen Gott um die Erlösung bitten. Jesus lehrt im Vater unser zu beten, erlöse uns von dem Übel oder Bösen. Erlöse uns von den Weltmächten. Erlöse mich von dem Pharao, der mich bedrückt. Erlöse mich, wer da überwindet. Nochmals Offenbarung 3, Vers 12. Siebenmal kommt es immer wieder in den Sendschreiben vor, wer da überwindet, wer standhält. Wer da überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in meinem Tempel, in dem Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalems, der Stadt seines Gottes, meines Gottes. Und ich will im Himmel und auf die Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt, meinen Namen. Und nur er weiß, nur er kennt diesen Namen nachher. Verstehst du? Kein Mensch weiß nachher diesen Namen. Wenn die Namen verlesen werden im Buch des Lebens, dann kennst nur du und sonst keiner, wie du heißt. Verstehst du? Heißt du nicht Johannes Matthäus nicht mehr, sondern du bekommst einen bestimmten Namen nach deinem Charakter entsprechend. In England, wenn man dann bei unseren farbigen Geschwistern ist, dann haben sie ganz interessante Namen. Sister Joy, Sister Hope, Schwester Hoffnung, Schwester Freude. Wie wirst du im Himmel heißen? Überleg einmal, da gibt es so viele Spezialitäten, so viele Namen. Wie wirst du? Und ich schreibe den neuen Namen, nicht wie du heißt. Wir haben ja in der Bibel diesen alten Jakob. Der Jakob hat sich versündigt an seinen blinden Vater und. Und ja, war ein Betrüger. Und dann begegnet er Gott. Und dann bekommt er einen neuen Namen. Jetzt heißt du Israel. Und nicht mehr Jakob. Israel heißt du jetzt. Jeder Wiedergeborene bekommt einen neuen Namen zugefügt. Israel heißt du. Du bist ein Gotteskämpfer. Israel. Und er bekommt einen neuen Namen. Der wird umbenannt. Der wird ein anderer Typ, ein anderes Modell, eine andere Ausgabe. Und der Herr kennt die Seinen. Du bist jetzt Jakob. Oder bist jetzt Jakob gewesen, jetzt bist du Israel. Weiter in der Offenbarung Kapitel 2, Vers 17. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben, von dem verborgenen Manna, und will ihm geben einen weißen Stein. Und auf dem Stein steht ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. So wie ein Pinwort oder Passwort, verstehst du? Das ist nur auf dich geschrieben und nur du kennst, nicht einmal die Bank. Verstehst du? Das ist nur der kennt es. Und du siehst, wie wir in unserer Technik und unserer Entwicklung sind schon technisch so weit vorgeschritten. Wenn du das den alten Leuten damals erzählt hättest, haben sie gesagt, nee, komm, sowas gibt's nicht. Aber jetzt, wir sind mittlerweile in der Technik, im Computer und Internet so weit, dass wenn du dein PIN-Wort nicht kennst, kommst du nicht rein. Du kannst noch so einen guten Computer haben, kommst nicht rein. Jeder, der überwindet, bekommt eine neue Identität. Und an der muss er nachher weiterarbeiten. Steht dein Name im Buch des Lebens? Offenbarung Kapitel 3, Vers 5. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vom Vater und vor den Engeln. Das ist er und so heißt er. Verstehst du, ich will bekennen. Und wer da überwindet? Die große Frage ist, wer da überwindet? Und es geht nicht um Werksgerechtigkeit. Weißt du, dass ich meine Erlösung verdienen kann? Es geht nicht, dass du deine Erlösung verdienst, sondern dass du ein Siegesleben führst. Dass du gesiegt hast über deine Untugenden. Es geht um die inneren Werte und inneren Werke. Dass du deinen inneren Schweinehund überwindest. Dein Ego. Dieses Biest in dir. Und das ist diese geistliche Beschneidung des Herzens. Es geht um die Heiligung des Herzens. Nicht, dass du fromme Kleider dir anlegst, dich fromm frisierst und was weiß ich was, alles äußerlich, nur fromm dich aufbaust rein. Es geht um die inneren Werte. Und was sind die inneren Werte? Dass man großzügig ist und vergibt. Das ist das eine. Ich denke, das ist sehr wichtig, dass du lernst zu vergeben, dass du großzügig bist, dass du niemand was schuldest und ich vergebe, ich will gar nichts haben, dich loslässt und alles Gott überlässt. Das ist diese innere Heiligung, diese Veränderung, sich innerlich erneuern. Und das ist, was der Herr will. Erlöst bist du schnell, aber jetzt muss der innere Mensch saniert werden. Dass du wieder zu dem wirst, was er wollte vor Grundlegung der Welt. Dein Haus muss gereinigt und gefüllt werden mit guten Bewohnern, mit guten Geistern, mit guter Atmosphäre, neu ausgerichtet. Der inwendige Mensch muss verändert werden. Und das ist, was entscheidet, wo dein Name hinkommt. Wisst ihr, es geht darum, im Himmel wird es Stufen geben. Glaub nicht, dass du durch den Himmel kommst und dann du guckst in der Gegend. Nein, im Himmel wird es Stufen geben. Genauso wie in der Hölle. In der Gottesferne wird es Stufen geben. Und die, wo viele zur Gerechtigkeit gewesen haben, vielen Menschen geholfen haben, viele Menschen ermutigt haben, schreibt der Prophet Daniel, die werden leuchten wie die Sterne des Himmels. Die anderen gedient haben, die nicht nur gehamstert haben und nicht nur haben wollen oder haben wollten. Nein, die gedient haben, die werden strahlen wie die Sterne des Himmels. Weißt du, die nicht anderen gepredigt haben, sondern selbst an sich gearbeitet haben. Paulus sagt hier einmal, weißt du, wir müssen motiviert werden, wenn wir den Himmel erreichen wollen, wir müssen spuren. Wir brauchen Dampf. Paulus sagt, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Wir können anderen erzählen, du musst zum Heiland kommen, du musst dich bekehren, du musst dich taufen lassen, du musst in die Gemeinde gehen. Verstehst du? Und selbst verpassen wir den Zug. Du kannst andere missionieren und selbst bist noch nicht missioniert. Wie sieht das Überwinderleben praktisch aus? Paulus beschreibt es, wie und wo und was wir überwinden sollen. Was er, jetzt Paulus, überwinden musste. In 1. Korinther 9, Vers 22 sagt er, den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden. Das heißt, ich muss mich anpassen. Dem Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf irgendeine Weise die Menschen rette. Weißt du, ich habe mich gedemütigt, bin schwach geworden. Und wir müssen lernen, mitfühlen mit den Menschen. Den Menschen geht es nicht gut und wir müssen mitfühlen. Und alles, was ich tue, um des Evangeliums willen, damit ich ja, sie einlade. Ich bin ein Schwacher geworden. Er passt sich nicht an als solches nur, um zu heucheln. Nein, er will sie gewinnen, er will ihnen dienen, er will sie tragen, er will sie durchbringen. Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle um den Siegespreis? Lauft so, dass ihr es erlangt, dass wir alle Sieger werden. Weißt du, nicht, ja, beim Marathon, da kommst du nachher nach einer halben Stunde nochmals, da sind schon längst, die feiern schon und du kommst erst jetzt an. Verstehst? Wir sollen laufen. Und damit wir das können, damit wir das schaffen, müssen wir trainieren in diesem Leben. Wisset ihr nicht, dass die in der Kampfbahn laufen, so lauft, dass sie es erlangt. Und jeder, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Weißt du, das gehört dazu, zum Überwinderleben, der enthält sich so vielem, verzichtet auf das, aus Liebe zu Jesus, oder er weiß, dass es dient mir nicht. Paulus sagt, ich laufe nicht aufs Ungewisse, ich kämpfe nicht mit der Faust, nicht wie einer in der Luft ficht und so weiter und die Zeit vertreibt, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn. Wie macht man das? Ich bezwinge meinen Körper. Dein Körper muss bezwungen werden. Das ist ein Faulpelz, durch und durch. Der möchte am liebsten im Bett liegen und schlafen und nichts tun und gefüttert werden. Und dann, verstehst du, und das ist unser Körper, unser Leib. Und ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Ich bezwinge. Du, das ist Arbeit. Und deshalb, in diesem Buch des Lebens stehen Vermerke, Besonderheiten. Der hat sich gezähmt, der hat sich zurückgehalten, der hat sich gezwungen, das zu tun, was er gar nicht tun will. Und dann gibt es Einträge und Vermerke im Buch des Lebens. Weißt du, ich kann mir vorstellen, was da drin steht. Jetzt ärgert er sich nicht mehr. Jetzt braust er nicht mehr so auf. Jetzt explodiert er nicht mehr. Verstehst du? Er ist ruhig und still geworden. Jetzt trägt er nicht mehr nach. Jetzt betet er schon. Guck mal, beim Paulus heißt es einmal, guck mal, Paulus, als er der Herr ihm begegnete, er war, die Juden sind Weltmeister beim Beten. Aber als der dort sitzt in Damaskus, dann heißt es, siehe, er betet. Hat der Mann in seinem Leben noch nie gebetet? Siehe, er betet. Das war alles andere, was er vorher war als Jude, war es nur Plappern. Lange Gebete, öffentliche Gebete, private Gebete. Aber hier sitzt er, siehe, er betet. Ananias, du musst keine Angst haben vor dem. Der betet, ist verwandelt worden. Das steht im Buch des Lebens. Siehe, er betet. Siehe, jetzt hilft er den Schwachen. Der Omi, er gibt ja die Zwiebel wieder. Oder den Knoblauch oder was auch immer es sei. Jetzt hat er gelernt zu teilen, den Zehnten zu geben oder irgendetwas, was er von Gott bekommen hat, weiterzugeben. Jetzt flucht er nicht mehr oder beißt sich immer wieder auf die Zunge. Das sind Eintragungen, die im Buch des Lebens stehen. Das ist ein Stück Heiligung, was wir selber ablegen müssen. Weißt du, nicht nur, Herr, nimm das weg. Der Herr nimmt uns unsere Untugend überhaupt nicht weg. Das muss ich selber tun. Ich kann nur Gott bitten, hilf mir, dass ich meinen Mund halte oder dies und jenes. Oder eine andere Eintragung, jetzt kann er auch schwierige Menschen lieben, die unsympathisch sind. Verstehst du? Das ist, was ihm eingetragen wird. Das ist ein Stück der Heiligung, der inneren Heilung. Diese Gott ähnlich werden, Jesus ähnlich werden. Der Erlöste muss Erlöster aussehen. Und dann heißt es plötzlich, ja, ein Eintrag irgendwo im Buch des Lebens, so randvermerkt, er sieht jetzt Erlöster auf, jetzt er lächelt schon wieder. Ja, oder er kann beim Beten die Hände hochheben. Ich werde nie vergessen, ein Oberstudienrat bei mir in Heilbronn in der Gemeinde, der kommt zu mir, sagt, Pastor, bei mir ist ein Wunder passiert. Habe ich gedacht, was kann da groß passiert sein bei dem und dergleichen. Ja, bei mir ist ein Wunder passiert. Ich kann jetzt beim Beten die Hände hochhalten. Verstehst du? Oder so, verstehst du, ich kann jetzt das, was die anderen auch in der Gemeinde gemacht haben, da konnte es nie fertig bringen, der war so in der Tradition verfahren, jetzt kann ich die Hände beim Beten hochhalten. Solche kleine, oft Kleinigkeiten. Und an Kleinigkeiten scheitert das Reich Gottes. Nicht an diese großen, gewaltigen Dinge. Der Erlöste, der muss sich jetzt als Erlöster benehmen, jetzt geht er nicht bei Rot über die Ampel. Er ist ein Vorbild. Ja, nur als Beispiel. Er lebt als Erlöster. Er verantwortet sich vor Gott und Menschen. Und alles, was er ist, hat und kann, das bedarf seiner Erlösung. Und Geschwister, genau das ist es. Wir sind erlöst, aber jetzt sind wir total versaut und verdorben. Und jetzt müssen wir Stück für Stück als Erlöse wieder auf eigene Füße stehen, Verantwortung übernehmen, Lasten tragen, etwas Gutes tun, wieder aktiv sein, irgendwas zu unternehmen. Gott will seine Ordnung wieder in uns aufrichten. Aus Chaos soll Kosmos werden. Und das alles, weißt du, das will der Heilige Geist in uns wirken. Wir werden motiviert, wir werden inspiriert von Gott. Und diese sind Eintragungen nachher im Buch des Lebens oder die Werke, und ihre Werke folgen ihnen nach. Gott will uns Stück für Stück veredeln. Wir sind alles Lumpen, kommen ein wieder verlorener Sohn aus dem Schweinestall. Verstehst du? Und du weißt ja, ich weiß gar nicht, ob du das begreifst, wenn du aus dem Schweinestall kommst, da kannst du doch duschen und ein paar Vermühlen, das sehe ich noch eine ganze Weile, dass du aus dem Schweinestall kommst. Und er war dort, verstehst du, und hütete die Schweine. Und dieser ganze satanische Geruch muss weg. Ich weiß nicht, wie es hier geht, aber wenn ich irgendwo hingehe und die Leute rauchen und hänge nur meine Jacke auf, verstehst du, und gehe nach Hause, dann rieche ich hier noch 3 Tage. Nur als Beispiel, diesen weltlichen Geruch, den Geruch der Sünde. Gott will uns veredeln, wo wir Jesus ähnlicher werden, stiller, sanftmütiger, demütiger, geduldiger. Das ist eine ganze Arbeit. Und das ist, was da im Buch des Lebens eingetragen wird. Und ihre Werke folgen ihnen nach. Der Geist Gottes muss uns helfen, dass wir uns verändern. Ich muss immer beten, Herr, hilf mir, dass ich mich nicht so aufrege. Hilf mir, dass ich nicht so gestresst bin. Auch das gehört alles dazu. Wenn wir uns nicht verändern durch die Kraft Gottes, durch die Natur, durch die Hilfe des Heiligen Geistes, weißt du, wir und die Schimpansen, wir haben das gleiche Blut, die gleichen Zellen, die gleiche Wirbelsäule, alles, wir sind Säugetiere, also der Mensch, wenn er nicht erneuert wird, ist genauso wie eine Schimpanse. Verstehst du, kein großer Unterschied. Aber der Herr will uns erneuern, dass aus dem Schimpansen, aus diesem Affen, ein Mensch wird. Nur als Beispiel, jemand mit Charakter. Du kannst den Schimpansen dressieren. Das, was der Heilige Geist in uns schafft durch den Heiligen Geist, das ist von innen wird verändert. Den Schimpansen musst du dressieren. Spring, Fall und so weiter. Offenbarung Kapitel 20, Vers 13. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren. Und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken, die im Buch verzeichnet sind. Jeder wird gerichtet. Eines der wichtigsten Werke ist, dass wir Jesus als unseren Erlöser annehmen und das Angebot Gottes nicht ausschlagen und sagen, ja Herr, ich bin einverstanden. Amen. Verstehst du, ich bin einverstanden. Und jetzt kommt die große Prozedur, nachdem du Jesus angenommen hast, jetzt musst du Jesus anziehen, so in seine Haut schlupfen. Ihm gleich werden, anfangen ihn zu kopieren, so sein wie Jesus. Nicht nur Jesus ähnlicher, sondern so werden wie Jesus. Und alles hängt von dieser Tat ab. Weißt du, wenn du anfängst zu werden wie Jesus, ihm gleichgestaltet, das wird aufgeschrieben, sieht er so aus wie Jesus? Denn wie viele ihn aufgenommen haben, denen gibt die Macht, nachher Gottes Kinder zu werden. Wer den Prinzen hat, den König hat, Jesus hat, der hat alles, was der Himmel uns bietet. Dieses Jesus anziehen, dass du am Schluss aussiehst wie Jesus. Dass man dich auf der Straße erkennt, das ist Jesus. Und das war bei den Christen. Die Christen wurden in Antiochien Christen genannt, weil zuerst waren sie Jünger. Immer, da heißt es, sie waren Jünger. Aber in Antiochien, die wurden Christen genannt, weil sie sich so benommen haben wie Christen, so geredet haben wie Christen, so gehandelt haben wie Christus, so gelebt haben. Die Jesus angenommen haben, die färben von ihm ab, mehr und mehr. Geh mit Jesus viel um. Also, das wird festgehalten. Hat er schon die Norm von Jesus erreicht? Das Modell, das Original, dieser Prototyp für unseren Glauben ist Jesus. Lebt er schon nach den Maßstäben Jesu, wie er gelebt hat? Leben wir so, denken wir so, handeln wir so? Haben wir die Art Jesu übernommen? Das ist diese große Frage in unserem Leben, die dort einmal gestellt wird. Steht dein Name dort im Buch des Lebens? der ist im Himmel registriert, der so lebt wie Jesus. Da läuft einer so rum, der sieht aus wie Jesus Mensch. In aller Liebe. Sind wir Jesus Menschen? Weißt du, sind wir von Gott erfasst, von Gott bemerkt, von den Engeln bemerkt? Und Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, ist nicht nur, Leute, kommt zu Jesus, Jesus ist der Herr. Nein, wer mich auslebt vor den Menschen, das ist Bekennen. Mehr als nur Worte und Phrasen und Sprüche. Einfach ihn ausleben. Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Das ganze Leben eines Wiedergeborenen wird in diesem Buch des Lebens festgehalten. Überleg einmal, wohl dem, der das weiß. Wenn wir wissen, dass das alles darauf ankommt, dann müssen wir alles auf eine Karte setzen. Es kommt ein Tag, wo alles offenbar wird. Und das ganze Faulenzen, verstehst du, einfach den Tag durchbringen, nimm die Stunden, wie sie kommen, das bringt uns in die Hölle. Das sind gute Vorsätze, was du vielleicht hast. Morgens, wenn du aufstehst, heute wollen wir das und das tun. Und wenn es abends ist, was ist davon schon geschehen? Und wir müssen lernen, jeden Tag Sorge zu tragen. Oh Herr, hilf mir, dass ich dir treu bin, dass ich durchhalte, dass ich nicht aufgebe, dass ich nicht verzweifle. Offenbarung 2, Vers 10, sei getreu bis in den Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben, vorher nicht. Die Krone ist bereitgelegt. Die liegt da, die wartet auf dich. Aber wenn du nicht treu bist, nur bla bla bla, nur einfach sprichst und erzählst und vormachst und so weiter, aber nicht durchhältst, sei getreu bis in den Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Wir sind auf dem Weg zum Himmel. An uns geschieht der Wille Gottes. Wir werden erneuert. Gott arbeitet an uns. Der feilt und bohrt und hämmert und klopft. Er will uns verändern durch und durch. Der Geist Gottes arbeitet an uns. Weißt du, an jedem Gläubigen arbeitet der Heilige Geist. Aber manche, die drücken sich vor der göttlichen Bearbeitung. Die, Herr, du schneidest aber nicht zu viel, bitte. Lass noch was übrig. Alles, was von Gott ist, ist meistens, jetzt halte ich fest, gegen unseren Willen. Alles, was von Gott ist, ist meistens gegen mein Fleisch. Herr, unmöglich, das kannst du nicht machen. Was von Gott ist, da wird unser Wille durchkreuzt und das ist Gnade. Wenn unser Wille durchkreuzt wird, weil das nur Ego ist. Ich denke nur an mich, ich lebe nur für mich, ich tue alles für mich, aber nichts für andere und nichts für Gott. Wir sind Egoisten, nicht Christen. Mein Ego sitzt auf dem Thron und regiert. Wir möchten am liebsten weglaufen, alles hinschmeißen, in Ruhe gelassen werden. Das ist unser Fleisch. Aber es geht um mehr. Weißt du, das ist alles nur die Sache des alten Menschen. Nicht loswerden, alles behalten und dann bist du am Schluss ein Messi. Verstehst du, bist du am Schluss ein Messi? Nichts weg. Wir schmeißen nichts weg. Verstehst du? Aber wir müssen uns lösen von dem. Und wenn du das nicht tust, das wird dir alles genommen, das tut dann nachher weh, viel mehr weh, wenn das nachher mit Gewalt genommen wird. Man muss einfach da lassen. Wir müssen hier einfach den guten Kampf des Glaubens kämpfen, durchhalten, uns nicht stören, wenn der Herr an uns arbeitet. Und Geschwister, es ist eine Sache, wie dein Wille geschehe, dass der Wille Gottes an uns geschieht. Weißt du, du kannst nichts machen, aber lass den Doktor schneiden. Lass den Doktor operieren. Lass den Doktor an uns sein ganzes Wissen, seine ganze Fähigkeit auslassen. Du kannst hinlaufen, wo du nur willst. Ist wie dein Schatten, es verfolgt dich überall. Wir müssen zuerst mal im Licht Gottes, im Zenit Gottes stehen und dann gibt es keinen Schatten mehr. Und wenn du hingehst, egal, wenn Gott arbeitet, viele Leute laufen weg. Egal, ob es von der Gemeinde ist, von der Familie oder von der Arbeitsstelle, von der Wohnung. Ich kenne eine Frau, die ist hier von Berlin nach Köln gezogen, von Köln nach Schweden und weiß für sich, und heute weiß ich nicht mal, wo sie sich rumtreibt, nur weil sie ein Problem nicht lösen wollte, das sie hier hätte prima lösen können. Und viele Menschen sind auf der Flucht, so wie der Kain. Unstill und flüchtig sind ihre Tage. Die ziehen von einer Stadt in die andere, von einem Arbeitsplatz in die andere, und das siehst du, das bringt nichts. Du triffst dich immer wieder dich selbst, egal wo du hinziehst. egal ob du zum Mond fliegst oder zu Mars und Jupiter und was weiß ich wo, du findest dich überall dich selbst. Du kannst Gemeinde wechseln, deinen Partner wechseln, deinen Beruf wechseln, kannst deinen Namen wechseln, du bleibst immer du selbst. Es sei denn, Gott verändert dich von innen her. So viele verändern sich nur, ich denke, wenn sich die Umgebung mal verändert, wenn ich hier wegziehe, dann habe ich meine Ruhe. Aber ich sage dir, du hast keine Ruhe, es sei denn, du hast Ruhe im Herzen. Und deshalb, der Friede beginnt hier drin. Du triffst immer die Menschen, die genauso sind wie du. Und das ist, wo Gott an uns arbeitet. Du bist erlöst. Und Gott will sein Programm an deinem Leben verwirklichen. Aber du kannst hinrennen, wo du willst. Du kannst Gott nicht weglaufen. Du wirst überall von Gott erwischt. Weißt du, das Leben, das du hast, das nimmst du überall mit. Die Probleme, die du hast, nimmst du überall mit. Die Krankheit, die du hast, nimmst du überall mit. Weißt du, und du findest immer Leute, die so sind wie du. Und dann wird es gerieben. Dann wird es gearbeitet. Weißt du, denk nur an Jakob. Jakob sagt, ich gehe jetzt zu meinem Onkel Laban, der in Mesopotamien. Und der Onkel Laban war noch gewichster als er. Noch raffinierter. Verstehst du? Und der hat ihn reingelegt und, verstehst du, da arbeitet er für seine Rahel. 7 Jahre schuftet er. Und was passiert, als er morgens im Bett aufwacht, dann sieht er, das ist nicht die Rahel, sondern die Lea. Und jetzt muss er nochmal 7 Jahre arbeiten. Und er wird noch reingelegt, der wird getrickst. Er ist ein Betrüger, aber der Onkel Laban ist noch schlimmer wie er. Du bekommst immer und überall, wo du hingehst, deinen Lehrmeister. Und Zuchtmeister. Und wie gesagt, das ist das Geheimnis. Und Gott arbeitet. Und dann kommt der Jakob so weit, als er dann wegzieht. Er lebt noch unterwegs. Beim Weggehen noch Haufen Probleme. Die Rahel ist auch nicht besser. Die bestiehlt seinen eigenen Vater mit. Die Götter nimmt sie mit. Und so weiter. Und dann kämpft der Jakob noch einmal in Pniel. Und ringt und sagt, Gott, ich lass dich nicht, du segnest mich dann. Und da passiert das Wunder, wo dann umgekrempelt wird, eine neue Schöpfung. Und die beiden haben sich gerieben. Die beiden sind einander auf die Nerven gegangen. Der eine segte, der andere hämmerte, der andere schliff. Der andere trickste wieder auf irgendeine Art und Weise. Der Friede beginnt hier drin. Ich lasse dich nicht, du segnest mich dann. Und das ist, wie dein Name nach ihrem Buch des Lebens steht. Und Jakob, Abraham und Isaac und all diese Heiligen, die stehen dann in der Bibel. Nachher, wenn ich über die Gnade spreche, die nächsten Gottesdiensten, werde ich zeigen, weißt du, nicht, was sie falsch gemacht haben. Die Gnade deckt die Menge der Sünde zu. Abraham war ein Gauner, ein Lügner. Ja, geht mit der anderen Frau ins Bett, mit der Hagar hier, verstehst du? Und die Probleme, die wir heute noch haben, womöglich mit den Ismaeliten, Arabern und Israelis, kommt von daher, weil er nicht auf Gott gehört hat. Und dann lügt er, das ist meine Schwester. Das war seine Frau, die Sarah. Aber das steht gar nicht in der Bibel. In der Bibel steht, und er glaubte und vertraute dem Herrn. Wenn die Gnade Gottes über dein Leben kommt, dann ist das Schwarze zugedeckt. Mit dem Blut Jesu Christi, zerstörter Text. So. Das ist, was uns in das Buch des Lebens bringt. Willst du in den Himmel kommen? Erlöst bist du. Aber jetzt, auf welcher Stufe wirst du stehen im Himmel? In der Herrlichkeit Gottes? Und das passiert zuerst einmal, wenn dein Name eingetragen wird. Und Gott fängt an dir erst zu arbeiten in dem Moment, wo dein Name im Buch des Lebens eingetragen wird. Da beginnt Gott an dir zu arbeiten, vorher nicht. Deshalb ist es vorher auch zwecklos, Menschen zu Seelsorge zu betreiben, Menschen zu erzählen und sie diese Probleme aufzuhaben. Zuerst müssen sie sich bekehren, zuerst müssen sie wiedergeboren werden und dann kann Gott an einem arbeiten. Wir denken, verstehst du, da kommt einer rein und will gleich in die Seelsorge. Es geht nicht so schnell in die Seelsorge. Zuerst einmal müssen unsere Namen eingetragen werden im Buch des Lebens und dann beginnt die Schulung. Ist auch in der Schule, verstehst du, musst du erst auch in der Schulbehörde eingetragen werden. In der Schulklasse eingetragen werden, dann kriegst du einen Sitzplatz, dann kriegst du alles. So, diese Eintragung ist so wichtig, auch für den Himmel. Freut euch am allermeisten, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Und da beginnt Gott, dich umzugestalten, dich auf den Himmel vorzubereiten, dass du die Normen des Himmels, die Regeln des Himmels kennst, wie man sich im Himmel benimmt. Verstehst du, im Himmel benimmt man sich ganz anders. Da ist man diplomatisch. Majestät, König, Herr. Und dann achtet einer den anderen höher wie sich selbst. Dann bekommst du dieses göttliche Format. Erst wenn du eingeschrieben bist. Und die Frage ist, bist du im Buch des Lebens eingeschrieben? Das ist das Größte der Gefühle. Eine kleine Geschichte in der Bibel. Da hängen drei Leute am Kreuz dort auf dem Hügel Golgatha. Ein Verbrecher, zwei der Verbrecher und Jesus in der Mitte. Und all diese zwei lästern, die zwei Schächer, die dort sind, die fluchen. Und die sagen, wir bekommen unsere gleiche Strafe, wir sind das und das. Die haben geschächtet, Schächer. Verstehst du, die haben die Tiere geschlachtet, die wollten also auf jüdische Art die Tiere schlachten. So, die hängen da, wir bekommen die Strafe, die wir verdient haben. Aber du, Jesus, warum bist du hier, warum hängst du, was hast du verbrochen? Und dann erzählt Jesus vielleicht ganz kurz, da gab es irgendwie Kommunikation am Kreuz. Und dann sagt der eine Schächer, Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und hier hat sich alles gewendet. Und dann sagt Jesus, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Musst du gar nicht so lange warten, heute noch wirst du im Paradiese sein. Beiden wurden die Knochen gebrochen. Beide müssen an dem Abend noch sterben oder an dem Tag. Aber der eine ist selig gestorben. Verstehst du? Obwohl er vorher genauso schlimm war wie der andere. Geflucht hat wie der andere. Und die gleiche Strafe bekommt wie der andere. Herr, gedenke meiner, wenn du in den Reich kommst. Und Jesus sagt, ich denke an dich. Wie du auch immer heißt. Da hat Jesus verstanden. Wir bekommen die Strafe. Er hat es eingesehen. Er begriff es. Das ist Erlösung. Und dann, ja, plötzlich sagt der Herr, und du wirst mit mir im Paradiese sein. Mit mir zusammen. Dein Name steht im Buch des Lebens. Und die Tore haben sich geöffnet, die Paradiestore für ihn. Und selbst vorher, selbst wo er noch leidet, und ich muss vorstellen, die Knochen werden gebrochen. Oh, dem einen wie dem anderen. Aber dem hat es nichts mehr ausgemacht. Die paar Minuten halte ich noch aus. Dann bin ich im Paradies. Und ich wache im Paradies auf. Und der Herr denkt an mich. Der Herr kennt mich. Jetzt kann er selig sterben. Jetzt macht es alles nichts mehr aus. Und genau das ist, wenn du weißt, jemand denkt an mich im Paradies, am Thron Gottes, im Himmel. Ich bin nicht verloren im Universum irgendwo. Seine Seele war gereinigt, obwohl er geflucht hat. Er hat die Kurve gekriegt. Und die Frage ist, haben wir schon die Kurve gekriegt? Sein Name stand fest zementiert. Jetzt, wenn meine Knochen gebrochen werden, ich werde im Paradies aufwachen. Halleluja. Jetzt schlagt mich tot. Mein Name steht im Buch des Lebens. Er hat seine Berufung festgemacht, dieser Mann. Und das ist diese Erwählung festzumachen. Und der Schächer fand Gnade. Und wenn wir in den Himmel kommen, der gleich nach Jesus wird, der als nächstes sein, der wir die Hand schütteln werden. Und sagen, Bruder, obwohl er zuerst noch fluchte. So wie das... Dieses Bewusstsein, mein Name steht im Buch des Lebens in meinem Geist, in meinem Kopf ankommt, bevor ich in die goldenen Gassen gehe, bevor ich die Paläste aus Elfenbein bewohne und so weiter. Das muss in meinem Geist erst. Du wirst heute noch mit mir im Paradiese sein. Das Buch des Lebens ist das himmlische Buch. Und die Namen der Gerechten stehen da. Nicht, was du alles Gutes getan hast, sondern was konnte der Herr an dir tun? Was konnte er an dir vollbringen? So wie beim Schächer. Herr, denk an mich. Bekenn meinen Namen. Der mit Jesus gekreuzigt wurde, der wird auch mit Jesus auferstehen. Halleluja. Der mit Jesus gelitten hat oder für Jesus gelitten hat, der wird auch auferstehen. Paulus schreibt im Römer 8, Vers 17. Nicht, dass jetzt jemand sagt, Römer tut es, er verkündigt seine eigene Philosophie. Nein, Römer 8, Vers 17. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden oder mit ihm zusammen auferstehen. Verstehst du, wenn wir mitleiden, wenn du mit Jesus mitleidest, so wie dieser Schächer, gedenk meiner Herr, dann wirst du auch mit Jesus auferstehen. Du bist schon im Himmel angemeldet. Und die Sache ist so wichtig, dass du dort registriert bist. Dass man dich dort schon erwartet. Dass man es schon für dich eine Wohnung bereitstellt. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Im Buch des Lebens sind Gläubige verzeichnet, die zum ewigen Leben bestimmt sind, und zwar von immer her, aber die erst ihre Berufung festgemacht haben. Jetzt, Herr, egal was kommt, ich bin bereit, ich lebe bewusst, ich lebe jetzt ganz bewusst mit dir, ich halte dir treu und ich halte durch. Es sind Gläubige, die zu Lebzeiten sich auf die Seite Jesu gestellt haben, nicht erst in der Ewigkeit. Zur Lebzeit müssen wir uns auf die Seite Jesu stellen. Durch Buße, Umkehr und so weiter. Und sagen, Herr, gedenke mein, du musst nicht groß religiös werden. Herr, denk an mich. Weißt du, wir denken manchmal, wir müssen super fromm werden. Der konnte sich nicht mehr taufen lassen. Der konnte nirgendwo mehr Glied in einer Gemeinde werden, dieser Schächer. Es ist wichtig, dass der Herr an uns denkt und nicht die Menschen. Wer gerettet ist, das heißt, wer gekreuzigt ist an seinem Ego, an seinem Ich gestorben ist, dem die Knochen gebrochen worden sind, der braucht das göttliche Gericht nicht mehr. Der ist schon gerichtet. Und der muss die Verurteilung nicht mehr fürchten. Was kommt jetzt? Weißt du, wenn du hier schon gestorben bist, dann passiert gar nichts mehr. Da musst du nicht mehr fürchten vor dem, was da kommt im Endgericht. Du weißt also, wenn Bücher eines Tages aufgetan werden, mein Name steht dort. Egal wie und was, aber ich bin schon erwählt worden vor Grundlegung der Welt und ich habe mich für Jesus entschieden. Ich gehe mit Jesus und bleibe bei ihm. Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. In den Büchern des Lebens, die Bücher, die dort aufgeschrieben werden, in diesem Gedenkbuch Gottes, sind die Taten der Ungläubigen wie der Gläubigen. Die sind festgehalten, jede Tat. Und wir werden nach unseren Taten geurteilt und verurteilt, ob jetzt du in die Nähe Gottes kommst oder in Gottes Ferne kommst. Und das Gericht Gottes ist absolut gerecht. Auch für die Gerechten wird es dieses Gericht geben. Deshalb, ich möchte von Gott gerichtet werden. Warum? Ich möchte meine Belohnung, ich möchte wissen, was ich verdient habe, was mir zusteht, was für ein Platz. Die anderen Bücher hier, es geht nach der Belohnung für die Offenlegung. Du warst über wenig treu, aber jetzt, ich befördere dich, weil du das getan hast. Du hast zu den 2 Talenten noch 2 weitere gewonnen, jetzt hast du schon 4 Talente oder noch viel mehr. Wir werden eines Tages vor Gott Rechenschaft ablegen über alles, sogar über jedes unnütze Wort. Überleg einmal, was für Schwätzer wir manchmal sind. Wo viele Worte sind, da geht es nicht ohne Sünde manchmal ab. Dass wir sagen, wie kann der liebe Gott das zulassen, verstehst du? Das ist auch schon ein dummer Gedanke. Wir werden alle ernten, was wir gesät haben. Und wir werden alle, so wie wir alle sterben, so werden wir alle auch auferstehen. Wie wir alle sterben, so werden wir auch alle auferstehen. Da gibt es kein Entfliehen. Ich kann meinem Tod hier nicht entfliehen und ich kann auch meiner Auferstehung nicht entfliehen. Auch wenn die Freimaurer oder Freidenker sagen, ich lasse mich verbrennen, ich komme da nicht in das Fegefeuer. Verstehst du? Der Tod und das Meer und alles und die Hölle gab die Toten her. Es gibt kein Entfliehen. Und die Atheisten werden sich ganz schön wundern und plötzlich stehen sie auch auf und stehen vor Gott, weil jeder sterben muss. Der Mensch ist gesetzt, einmal zu sterben, dann das Gericht Gottes. In der Ewigkeit wird es nur einen Unterschied geben. Die an den Jesus denkt, die sich gesagt haben, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst, die rechtzeitig abgebogen sind und die anderen, die einfach geradeaus weitergelebt haben wie bisher, sich nicht verändert haben, auch nicht die Notwendigkeit sahen, sich zu verändern. Verstehst? Und das wird der Unterschied sein. Aber die einen haben rechtzeitig abgebogen, bevor sie in den Abgrund gestürzt sind und die sind weiter in die Gottesferne gefahren. Am Kreuz trennen sich die Wege von den beiden Schächern. Der eine hat noch kapiert im letzten Moment, Herr, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und seine Entwicklung verlief anders. In der Ewigkeit gibt es keine kollektive Verdammnis und keine kollektive Erlösung. Da wird alles individuell und persönlich sein. Und deshalb, du musst auch jetzt nicht denken, ja, wir sind alles in der Gemeinde, wir sind alles Christen, wir sind alles gute Menschen. Nein, es geht um, jeder Einzelne muss vor Gott stehen. Und deshalb, jeder Einzelne muss gucken, dass er durchkommt. Dass er schafft. Der Vater kann nicht für seinen Sohn und der Sohn nicht für seinen Vater und die Mutter nicht für die Tochter. Wir müssen jeder einzeln belohnt, einzeln bestraft. Auch wenn jeder einzeln gerichtet wird, stehen wir doch im Angesicht Gottes. Und da heißt es, und wir sollen trachten, dass wir nicht nackt, bloß, jämmerlich und elend empfunden werden. Das ganze Universum wird versammelt sein und da werden die Menschen nacheinander gerufen, komm du her. Und dann müssen wir miteinander und voreinander und vor Gott offenbar werden. Miteinander. Ich muss vorstellen, was da passiert. Da werden Dinge offenbar. Da wirst du mit den Ohren schlackern. Wer hat den Barschel umgebracht? Wer hat den umgebracht? Und wer hat den liquidiert? Und wer hat den auf die Seite geschafft? Verstehst du? Da kommen plötzlich diese Leute, da wird alles offenbar und aufgezählt. Da gibt es kein Versteck mehr und keine Tarnung. Das Gericht über den Einzelnen wird zu einem Gericht über die ganze Gesellschaft. Und jetzt pass auf. Und dann heißt es plötzlich, und was ihr den Geringsten einem getan habt, das habt ihr mir getan. Die Geister werden sich an Jesus trennen und scheiden. Alles, was ihr den Geringsten einem getan habt, das habt ihr mir getan. Dein Verhältnis zu den Kindern Gottes bestimmt, wo du, wie du im Buch des Lebens stehst. Dem Geringsten einem, also nicht dem König, sondern dem Geringsten einem, dem Bettler, den Armen getan hast, dein Verhältnis zu den Schwachen bestimmt deine Situation in der Ewigkeit, wie du mit den Sünden anderer umgegangen bist, den Fehler anderer umgegangen bist, ob du den Nackten gekleidet hast oder hast du sie noch mehr bloßgestellt und blamiert und so weiter. Es liegt immer, was du mit den Einzelnen gemacht hast, ob du die Bösen getragen hast. Das ist eine Aufgabe, das nach der Erlösung, nicht vor der Erlösung. Vor der Erlösung nützt das alles dir gar nicht. Aber nach der Erlösung, die Bösen zu verkraften, denk an die Sendschreiben, denk, was er an die Gemeinde in Ephesus sagt, der Herr. Und dann, ob da die erste Liebe war oder nicht. Diese Sendschreiben sind an Gläubige gerichtet, nicht an Heiden, an Gläubige, die im Buch des Lebens stehen. Wer da überwindet? Die Gläubigen, es geht, halte deine Krone, dass sie niemand raube. Die Gläubigen, die für den Thron bestimmt sind. Für die Gläubigen ist ein Thron oder ein Stuhl im Himmel reserviert. Offenbarung Kapitel 2, Vers 2 nochmals. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld. Und ich weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Ich weiß, wie du eingestellt bist, sagt der Herr. Und du hast geprüft und sie seien Apostel und sind es doch nicht und hast als Lügner befunden. Und du hast Geduld um meines Namens willen und du hast Last getragen und bist nicht müde geworden. Das ist alles für Gläubige, nicht für Nicht-Christen. Und der sieht, was der Gemeinde noch fehlt. Der Herr weiß, was uns noch fehlt. Deshalb, wir müssen da hineinkommen in der Gnade Gottes und begreifen, um was es geht. Und dann, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir haben Ohren, aber unsere äußeren Ohren sind verstopft. Wir müssen das innere Ohr öffnen, dass wir hören mit innen drin, dass wir das innere Auge öffnen und dass wir die Dinge sehen, wie Gott sie sieht. Aber zuerst einmal muss der Pfropf aus den normalen Ohren rausgezogen werden. Hör genau hin und achte drauf, was der Geist der Gemeinde sagt. Und der Gemeinde, das bist du, das bin ich, das sind wir. Wer überwindet, nicht alle, nur wer überwindet, der wird das alles ererben. Wer durchhält, wer den Sieg erringt, wer Früchte trägt in seinem Leben, der wird vom Baum des Lebens essen und im Paradiese Gottes sein. Gedenk meiner, wenn du in dein Reich kommst, Herr Jesus. Als Gläubiger, als Erlöster muss man jetzt an sich selber arbeiten. Jeder Einzelne. Und das ist, was nachher zählt. Hat er an sich selbst gearbeitet? Hat er durchgehalten? Hat er standgehalten? Hat er den inneren Schweinehund oder was weiß ich überwunden? Hat er das an die Gemeinde zu Smyrna, heute Izmir, hat der Herr Jesus ein Sendschreiben schreiben lassen. Ich kenne dein Leiden, ich weiß, welche Armut du hast, ich weiß, was du wirklich bist. Du bist wirklich reich, obwohl du äußerlich sehr mickrig und armselig bist. Mir ist auch nicht entgangen, wie bösartig euch die Leute verleumden und so weiter. Fürchte dich nicht vor dem, was noch bevorsteht. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis stecken und so weiter. Und ihr werdet geprüft werden. 10 Tage lang wird eure Prüfung sein, aber seid treu. Und das ist immer wieder, was die Bibel aufruft. Und jetzt beweise ich, bist du treu in kleinen Dingen? Wenn du treu bist bis in den Tod, werde ich dir den Siegespreis geben. Weißt du, viele fangen an, wunderbar, Halleluja. Die starten beim Startschuss. Aber wie viele kommen am Ziel an? Die meisten geben unterwegs den Geist auf. Ja, klappen zusammen, kriegen einen Herzinfarkt. Wir hören auch hier, hör genau hin, achte drauf, was der Geist sagt, wer durchhält und so weiter und Sieg erringt. Über den wird der zweite Tod keine Macht haben. An die Gemeinde zu Pergamon sagt der Herr, ich weiß, wo du wohnst, in einer Stadt, wo Satan regiert. Und trotzdem bekennst du dich treu zu mir. Du kannst zu Hause sein, zu Hause hast du die Hölle. Sag nicht, dass du im Paradies lebst. Wir leben in der Hölle, Berliner Hölle. Nicht nur Berliner Himmel, Berliner Hölle. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Satan regiert. John Wesley, der Begründer der Methodistenkirche im 17. Jahrhundert, natürlich schon lange her. Da war ein Bruder, der wollte Seelsorge, wollte sich aussprechen, zu Hause hat er Probleme. Und dann geht er an der Tür und hört beim Wesley, in der Wesley-Familie so Krach. Seine Frau, Frau Wesley, war sehr korpulent. Dann nimmt er den John Wesley an die Haare und zieht ihn durch die Wohnung. Als er das gesehen hat, als der Bruder das gesehen hat, er sagt, um Himmels Willen, da ist bei mir noch Paradies zu Hause. Und als er dann irgendwo dann angesprochen wurde, was da los war, sagte, weißt du, wir müssen Prüfung bestehen, jeder auf seine Art. Und dann wird er wie Putzlappen, wie ein Besen oder was weiß ich, wie Lappen da durch die Wohnung von seiner korpulenten Frau gezogen. Und dann jemand anders, auch aus der westlichen Zeit, wurde gefragt, ja, weißt du, habt ihr keinen Krach in der Ehe oder keine Probleme in eurer Ehe und so weiter? Als Pfarrersleute, habt ihr keine Schwierigkeiten? Dann sagt er, ja, bei uns brennt es auch, bei uns raucht es auch und so weiter, aber wir machen die Fenster zu. Weißt du, was ich sagen will? Weißt du, christliche Ehen, nicht christliche Ehen, alle haben Probleme. Und überall spannt es und überall gibt es Reibung. Weißt du, so wie Jakob und Laban, da gibt's, Gott bringt schon die richtigen Leute zusammen. Und du wunderst dich und so weiter und sagst, das ist so spannungsreich, mach die Fenster zu. Wenn es bei dir mal raucht, verstehst du, und brennt, mach die Fenster zu, mach kein großes Aufheben, so wie John Wesley. Und er hat gepredigt, er ist von seinem Gaul kaum runtergekommen. Der ist manchmal mit seinem Pferd in die Gemeinde, in die Kirche reingeritten. Und dann klopft er mal auf sein Pferd und sagt, mein Gaul hat mehr Leute zum Heiland kommen sehen, als mancher Pfarrer in seinem Leben, seinem ganzen Leben. Weißt du musst gar nicht so aufheben. Was? Du musst treu sein. In der Hölle treu sein. In diesen Schwierigkeiten treu sein. Gott dienen, dich nicht unterkriegen lassen. Wie heißt es hier an die Gemeinde zu Pergamon? Trotzdem bekennst du dich treu zu mir und hast deinen Glauben nicht widerrufen. Selbst dann nicht, als der Antipas, mein treuer Zeuge, hier in dieser Hochburg Satans getötet wurde. Selbst dann, du bist treu geblieben. Das ist, wie man überwindet und ein siegreiches Leben führt. Die Pergamon-Leute, hört genau hin. Achtet darauf, was Gottes Geist dieser Gemeinde sagt. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird Brot vom Himmel essen. Wird Brot vom Himmel essen. Du wirst im Angesicht deiner Feinde dein Brot essen. Und als Zeichen des Sieges werde ich ihm einen weißen Stein geben und meinen Namen draufschreiben und seinen Namen und so weiter, diese neuen Namen. Überwinden ist durchhalten. Hör genau hin, wo der Heilige Geist sagt, halt mal durch. Lauf nicht weg, gib nicht auf, resigniere nicht, verzweifle nicht. Auch wenn du wie ein Putzlappen durch die Wohnung gezogen wirst. Verstehst du? Lass dich nicht unterkriegen. Bei denen, die mit Gott leben, die werden dann von Gott den Lohn bekommen. Du warst treu, du bist durch die Hölle gegangen, aber du hast dich nicht aufgegeben. Du hast Gott weitergepredigt. Weißt du, John Wesley hätte längst aufgeben können, und sagen können, ich predige nicht mehr, Herr, mach deinen Laden selber. Aber nein, er hat es weitergemacht, trotzdem. Hör genau hin. Mach weiter. Ein lieber Bruder, der hier auch bei uns in der Gemeinde schon ein paar Mal gepredigt hat oder öfters gepredigt hat, der hat, glaube ich, 5 oder 6 Kinder und einer seiner Söhne springt vom Hochhaus runter und Selbstmord. Verstehst du? Und der Vater sagt, ich kann nicht mehr predigen. Mein Sohn hat einen Selbstmord begangen. Verstehst du, ich musste erst mal im eigenen Haus vorstehen. Und es war ein großes Problem, bis dieser liebe Bruder wieder auf die Spur kam. Er war verzweifelt. Weißt du, wie kann ich anderen Leuten predigen und bei mir zu Hause klappt es nicht? Mein Sohn springt vom Hochhaus runter. Ich kenne diese ganze Situation, die ganze Familie sehr gut. Weißt du, du gehst manchmal durch die Hölle durch. Bleib treu, halt durch. Der Schächer weiß, jetzt werde ich gerichtet, jetzt werde ich gemustert. Und wenn er sich an Jesus denkt, an mich. Du weißt nicht die ganzen Zusammenhänge. Er weiß, was passiert. Der Herr weiß, der Herr kennt dich. Und alles, was in deinem Leben passiert, ist wohl überlegt, geplant vom Büro Gottes. Diesem Planungsbüro. In Titus Kapitel 2, Vers 11 lese ich, die heilsame Gnade Gottes ist allen Menschen erschienen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und sind besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt. Das ist dieses Überwinderleben. Und das wird aufgeschrieben, der war treu. Weißt du was? Gott sucht nicht große Werke. Gott sucht nicht irgendwelche Sensationen, dass dein Name da jeden Tag ein paar Mal in der Zeitung, im Fernsehen erscheint. Wir warten auf die selige Hoffnung und so weiter. Und dieser Geist der Gnade nimmt uns in Zucht, dass wir absagen allem göttlichen jedem ungöttlichen Wesen, den Begierden und so weiter und gerecht und fromm sind. Und das ist das, was Gott sucht. Steht dein Name dort? Wie kann ich das erfahren? Wie weiß ich, dass Gott an mir arbeitet? Zuerst mal sehe ich, dass ich durch die Hölle durch muss. Dass mein Leben ungewöhnlich ist, dass es nicht normal ist. Was ich durchmache, ist nicht normal. Verstehst du? Da siehst du, also wenn du dem Teufel gehörst, der Teufel lässt dich in Ruhe. Aber wenn du Gott gehörst, hat er Hochkonjunktur. So. Und das nächste, was du merkst, dass Gott mit dir ist, er redet noch mit dir. Er spricht noch mit dir. Er offenbart sich dir. Der Heilige Geist macht dich auf bestimmte Dinge aufmerksam. Oder der Heilige Geist gibt dir Gewissheit. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Alles wird genommen. Ich glaube an Gott wie dieser alte Hiob. Und dir fällt auf, dass du in seine Spuren gehst. Dir passiert genau das gleiche wie Jesus. Merkwürdig, komisch. Verstehst du? Du merkst es. Ich bin auf dem Weg Jesu. In Lukas Kapitel 6, Vers 40. Der Jünger steht nicht über den Meister. Wenn er vollkommen ist, so ist er wie sein Meister. Und dem Herrn Jesus ging nicht gut. Auch wenn er Sohn Gottes war. Spürst du diese Meisterhand Gottes, wie er dich bearbeitet, schleift, poliert und wächst? Spürst du, wie Satan dich angreift? Das ist ein Zeichen. Du bist auf dem Weg. Das ist okay. Die Gnade Gottes ist mit dir und Gott gibt dir jeden Tag neue Kraft. Du spürst, du wirst getestet. Man setzt dir zu, fordert dich heraus, man provoziert dich, bringt dich auf die Palme, reizt dich bis zu Weißglut und du sagst, stille sein. So wie schon wärst du durch das Zimmer hin und her gezogen. Verstehst du, wenn du das einmal gesehen und gehört hast und weißt, dass sowas möglich ist und gibt, weißt du, oder ja, der Löwe brüllt, der Teufel geht umher. In Johannes 15, Vers 18 sagt der Herr, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass ihr mich auch gehasst haben. Wäret ihr von dieser Welt, die Welt würde euch nicht hassen, die würde euch lieben, schmeicheln und roten Teppich ausrollen und. Verstehst du, das wäre fantastisch. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, sagt der Herr, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden auch euer Wort halten. Und das alles wird euch um meines Namens willen geschehen. Wer mich hasst, der wird auch meinen Vater hassen. Also normal, regt euch nicht auf. Freut euch, dass euer Name im Himmel geschrieben steht. Nicht nur die Dämonen laufen und so weiter. Nein, dass euer Name im Himmel geschrieben steht. Freut euch darüber. Im Zentrum unserer Freude ist nicht der Erfolg, sondern mein Name steht im Buch des Lebens. Halleluja. Das ist das Zentrum meiner Freude, der Grund meiner Freude und meiner Anbetung. Das Buch des Lebens, das ist die Passagierliste. Bist du schon eingeschickt? Weißt du, wenn du mal geflogen bist, du weißt, wie das passiert nacheinander, da wirst du zuerst einmal, musst du durch die Sperre, durch das ganze Sicherheitsprogramm und den Sicherheitscheck, da wird dein Reisegepäck geprüft, dann musst du dein Reisegepäck aufgeben und erst dann kann die große Reise beginnen. In Daniel Kapitel 12 heißt es, aber zu jener Zeit soll mein Volk gerettet werden, ein jeder, der im Buche des Lebens geschrieben steht Und viele von denen, die im Erdenstaub schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Und das gilt für Gläubige. Die werden aufwachen, zuerst mal zum ewigen Leben und dann zu ewigen Schmach und Schande. Ich habe mal in Hamburg gepredigt, und da kommt ein älterer Herr zu und wir reden da und unterhalten uns. Und er sagt, ich komme aus Ostpreußen. Und da hat er gesagt, weißt du, Bruder Matthäus, wenn ich früher all das dem Reich Gottes gegeben hätte, ich habe nur gegeizt, nur gespart und so weiter. Und der hat eine ganze Schatulle von, was weiß ich, Schätzen gehabt irgendwo. Und dann kamen die Russen und alles weggenommen. Und er hat immer geknausert. Immer geknausert. Hätte ich mehr gegeben, verstehst du, zu ewigen Schande und zu ewigen Schmach. Eine meiner ersten Amtshandlungen in Stuttgart als junger Pastor, da stirbt ein Bruder in der Gemeinde, nur ganz schnell nebenbei stirbt er und ich muss die Wohnung auflösen, weil er niemand hat, der ihm die Wohnung auflöst, muss ich die Wohnung auflösen, baue den Schrank ab und hinter dem, weißt du, er hat die ganze Zeit geschimpft, über Geld redet man nicht in der Gemeinde. Weißt du, als erstes, meine erste Amtshandlung war, ich habe einen Opferbeutel eingeführt, das wird durch die Reihe gehen, das und so weiter. Jeder soll das geben, was er denkt, dass er geben sollte und kann. Das Reich Gottes muss bezahlt werden, die Miete muss bezahlt werden, Strom muss bezahlt werden und da gibt es so viele Ausgaben, denn auch im Reich Gottes lebt man nicht umsonst. Habe ich gesagt. Und dann hat er sich so aufgeregt und Zehnten gegeben, darüber spricht man nicht und so weiter. Dann löse ich die Wohnung auf, baue den Schrank ab. Hinter dem Schrank finde ich 70.000 D-Mark. Verstehst du? Und was macht man? Was soll ich machen? Ich musste dem Sozialamt das abgeben und das Sozialamt hat das ganze Geld kassiert. Verstehst du? Aber der hat ja das Reich Gottes bestohlen. Hätte das dem Reich Gottes gegeben, hätte einen Schatz im Himmel. Und jetzt kriegt das Amt, die Behörde. Aber die machen sie gute Tage und lachen eins. Wieder so ein Dummer. Der geknausert hat und gespart hat am falschen Ende. Der eine werden zur ewigen Freude und der andere zur ewigen Schmach aufzustehen. Noch ganz schnell, ich muss diese Dinge bringen und so weiter. Philipper 4, Vers 2, da gab es in der Gemeinde in Philippi zwei Schwestern, Eudea und Syntyche, die, Paulus schreibt, ermahne sie, dass sie eine Sinne sind. Also die zwei Schwestern haben sich in die Haare gekriegt, in die Wolle. Und da heißt es hier, die sollen friedlich haben und Frieden stiften. Was? Ermahne sie, dass sie eine Sinne sind. Und ich bitte, Treue, Bruder, halte fest und hier ermahne diese Leute und ermutige alle, die auch den Clemens hier, alle, die im Buch des Lebens stehen, die beiden Schwestern standen in der Gemeinde, die waren wahrscheinlich Prophetinnen oder Diakonen oder was weiß ich, ermahne, dass sie sich nicht in die Haare haben, sondern dass sie in Frieden nebeneinander leben. Und im Himmel werden wir alle nebeneinander wohnen müssen. Im Einklang. Nur wer im Einklang mit Gott und der Welt ist, und in seinem Willen ist und so weiter, der wird in der Bordliste aufgenommen als Passagier. Sonst bist du ein blinder Passagier. Denk an den Mann ohne hochseitlichen Kleid an. Freund, wie bist du hereingekommen und hast kein Kleid an? Die Ewigkeit ist eine lange Zeit. Dieses Leben geht so schnell vorbei. Weißt du, und es ist so wichtig, dass wir für die Ewigkeit bereit sind. Und ja, und die Hölle ist ein Ort der ewigen Verbannung. Wer dort drin ist, kommt nicht mehr raus. Und der Himmel ist auch ein Ort der ewigen Verbannung. Da kommen wir auch nicht mehr weg. Wir bleiben das, was wir sind. Und die Hauptsünde ist, dass viele Menschen zu stolz sind, sich eintragen zu lassen im Buch des Lebens. Die kennen mich schon. Nein, der Herr muss dich eintragen. Wer nicht im Buch des Lebens steht, der wird in der Ewigkeit ja große Probleme haben. Weißt du, in der Hölle wird man keinen Spaß haben, da wird man Depression haben, Schizophrenie, Leere und Mord und Totschlag wird dort sein. Aber die Menschen werden nicht sterben. Deshalb Offenbarung 19, Vers 9, noch zum Schluss. Und der Engel spricht zu mir, schreibe, glückselig sind die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Glückselig, selig sind die, die eingeladen sind zur Hochzeit des Lammes, die im Buch des Lebens eingetragen sind. Werden wir dabei sein? Wirst du es sein? Werde ich es sein? Wer wird es sein? Wir sollen jeder selber für sich die Frage beantworten. Wirst du bei der Erstauferstehung dabei sein? Bei den Erstlingen Gottes? Bei den Überwindern? Bei den klugen Jungfrauen? Oder wirst du bei den Törichten sein? Das Öl geht aus. Wirst du bei der Entrückung dabei sein? Beim Hochzeitsmahl des Lammes? Steht dein Name im Buche des Lebens. Dass mein Name dort steht. Nur um dieses ich flehe. Geh nach Hause. und bitte Gott, Herr, gib mir Gewissheit, dass mein Name im Buch des Lebens steht, dass ich reinkomme. Ich bin erlöst und du hast mich schon drin gehabt von Anfang der Welt, aber da ist so vieles dazwischen gekommen, ich bin verloren gegangen, jetzt habe ich dich gefunden, jetzt stell mich wieder her, dass mein Name dort steht. Nur um diese ich flehe. Lass uns aufstehen und lass uns Gott eine Antwort geben und Gott um eine Antwort bitten. Selig oder glückselig ist der oder die, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Vater, ich danke dir, dass du uns Gnade geschenkt hast, auch für die Reise bis hierher. Herr, bis hierher sind wir gekommen, aber wir möchten schnell noch weiterkommen. Da gibt es noch so viel zu erleben, noch so viel zu erledigen, noch so viel aufzuarbeiten, noch so viel gut zu machen, wettzumachen. Vater, hilf uns, dass wir nicht auf dem halben Weg stehen bleiben, sondern das Ziel erreichen, das ewige Leben. Halleluja. Danke, Jesus, dass du die Kinder Gottes mobil machst in der Endzeit für die Entrückung, dass du sie zubereitest, damit sie auf die Passagierliste kommen und dass sie eingeschickt werden, dass sie mit auf diese große Reise in die Ewigkeit mit dir zusammengehen können und dass wir das hören, was der Herr gehört hat. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Amen.